Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Verkehrsrundschau Funk, dem Podcast rund um Transport, Logistik und Mobilität. Ich bin Tabea Schulz, Mitarbeiterin der Verkehrsrundschau und Chefin vom Dienst beim Tracker.
Hallo auch von mir. Ich bin Christian Bonk, ehemals Chef vom Dienst beim Tracker und heute freier Journalist. Wir besprechen heute ein Thema, das vor allem kleine und mittelständische Unternehmen der Branche vor ziemlich große Herausforderungen stellt. Die Berichtspflicht nach CSRD. Versuchen wir das Wort mal im Ganzen. Corporate Social Responsibility Directive. Ein Wortmonster, das bereits seit Jahren über den europäischen Unternehmen schwebt.
Genau, Christian. Das Thema ist ein Dauerbrenner und wurde nun durch die Omnibus-Änderungsverordnung noch einmal extrem modifiziert. Für viele mittelständische Logistikunternehmen bedeutet dies zunächst, dass sie nicht sofort handeln müssen. Aber die Berichtspflicht kommt früher oder später. Und da ist es natürlich absolut weitblickend, sich frühzeitig vorzubereiten.
Stimmt. Und wen es ab wann und in welcher Form betrifft, steht inzwischen eindeutig fest. Doch wie umfangreich ist ein solches Berichtsprojekt? Wer sollte das im Unternehmen durchführen? Und braucht es externe Hilfe? Wir wollen in dieser VR-Funkfolge beleuchten, wie sich vor allem kleinere und mittlere Transportunternehmen am besten auf die Berichtspflicht vorbereiten.
Denn eines steht fest. Schon heute gibt es eine ganze Reihe von vor allem großen Verladern, die eine lückenlose und transparente Berichterstattung voraussetzen, wenn sie Aufträge an Logistik und Dienstleister vergeben. Das resultiert schon aus deren eigener Berichtspflicht, die umfasst nämlich die komplette Lieferkette von Großunternehmen. Kommen wir also jetzt mal zu den Fakten. Wovon sprechen wir überhaupt, wenn wir die magischen Buchstaben CSRD aussprechen, die unsere Wirtschaft ökologischer und fairer machen sollen?
Blicken wir kurz zurück. Die Wurzeln der Nachhaltigkeitsberichte reichen bis in die 1970er Jahre zurück, als globale Krisen wie die Ölkrise und Umweltverschmutzung erstmals das Bewusstsein für Umweltverantwortung schärften. Der Club of Rome, Stichwort die Grenzen des Wachstums, spielte dabei eine entscheidende Rolle, indem er die Endlichkeit unserer Ressourcen aufdeckte. In den 80er Jahren begannen große Chemiekonzerne daraufhin, freiwillig Umweltberichte zu veröffentlichen, meist zur Imagepflege und in Reaktion auf öffentliche Kritik. Diese frühen Berichte waren rein umweltfokussiert und dienten als Vorreiter für das, was später kommen sollte. In den 90er Jahren begann ein Wandel. Unternehmen begannen, ihre Berichte um soziale und Compliance-Aspekte zu erweitern. Ein Schritt hin zu ganzheitlichen Nachhaltigkeitsberichten. Ein großer Meilenstein war 1997 die Gründung der Global Reporting Initiative, GRI, die erstmals weltweit anerkannte Leitlinien für ESG-Reporting bereitstellte.
Genau, und mit dem Jahr 2014 setzte dann die EU einen Meilenstein. Die Non-Financial Reporting Directive, also kurz NFRD, führte erstmals eine Pflicht zur nichtfinanziellen Berichterstattung für große Unternehmen ein. Also ein unverbindlicher Schritt von freiwilliger Praxis hin zur Pflicht. Kurz darauf wurden die UN-Nachhaltigkeitsziele, das ist dann kurz SDGs, verabschiedet. Und mit dem Pariser Klimaabkommen gewann ESG-Berichterstattung weiter an Bedeutung. Allmählich wandelten Unternehmen die Berichte in integrierte Formate, kombiniert mit Finanzdaten, um ein umfassenderes Bild ihrer Unternehmensleistung zu vermitteln.
Daraus entstand dann die sogenannte NFRD und die wurde durch die CSRD abgelöst. Eine wesentlich umfassendere Regelung, die deutlich mehr Unternehmen zu standardisierten ESG-Berichterstattung verpflichtet. Die CSRD trat im Dezember 2022 in Kraft und gilt für Konzerne bereits ab dem Geschäftsjahr 2024. Zudem wurden die europäischen Nachhaltigkeitsreporting-Standards, kurz ESRS, entwickelt, die konkrete Anforderungen definieren, inklusive des Konzepts der doppelten Wesentlichkeit. Damit wird ein ESG-Bericht im Unterschied zu früher nicht nur Teil der Unternehmensverantwortung, sondern auch fester Bestandteil der Unternehmenskommunikation und Compliance.
Ja, da schwirren einem echt der Kopf, also ESG, EFRAG, ESRS, doppelte Wesentlichkeit, Scope 1 bis 3. Ist ja kein Wunder, wenn ein Speditionsgeschäftsführer da ins Schleudern gerät und vor lauter Begriffen seinen Firmenhof nicht mehr sieht. Und dann noch die VSME, eine Abwandlung der CSRD für kleine Unternehmen auf freiwilliger Basis.
Also fassen wir mal den Status quo zusammen. Aktuell liegt die Omnibus-Änderungsverordnung seitens der EU auf dem Tisch, die Fristen verändert hat, Unternehmensgrößen neu definiert und Berichte vereinfachen soll. Inzwischen haben sich eine Vielzahl an Unternehmensberatungen und CSRD-Dienstleister auf dem Markt etabliert. Für sie bedeutet die Änderungsverordnung ebenso ein Umdenken wie für die betroffenen Unternehmen. Was zählt also nun für wen? Und was sollte bei Speditionen welcher Größe in den kommenden 2 Jahren passieren?
Genau, die Berichtspflichten der CSRD rollen in sogenannten Wellen auf die Unternehmen zu. Die erste Welle betrifft die großen kapitalorientierten Unternehmen mit mehr als 500 Mitarbeitenden. Für sie ist die Pflicht schon Realität. Sie berichteten 2025 über ihr Geschäftsjahr 2024. An diesem Zeitplan ändert auch das Omnibus-Änderungsverordnungspaket nichts. Die zweite Welle hätte ursprünglich 2026 starten sollen. Hier geht es um große Unternehmen, die bisher schon ab 250 Mitarbeitenden und 50 Millionen Euro Umsatz oder 25 Millionen Euro Bilanzsumme berichten mussten. Die Omnibus-Veränderungsordnung verschiebt diesen Start nun um 2 Jahre nach hinten, auf das Geschäftsjahr 2027 mit Bericht in 2028. Gleichzeitig werden die Schwellenwerte aber deutlich angehoben. Künftig gilt die Pflicht erst ab 1.000 Mitarbeitenden und einem Umsatz von mehr als 450 Millionen Euro oder einer Bilanzsumme von über 25 Millionen. Für viele mittelgroße Speditionen und Logistikunternehmen bedeutet das, sie rutschen aus der direkten Berichtspflicht heraus.
Und jetzt kommen wir zur dritten Welle. Die wird nämlich besonders für den Großteil unserer Zuhörer interessant. Die dritte Welle umfasst die börsennotierten kleinen und mittleren Unternehmen. Eigentlich sollten sie ab 2027 berichten. Nun verschiebt sich auch hier der Start um 2 Jahre auf das Geschäftsjahr 2028 mit Bericht ab 2029. Für diese Gruppe ist besonders interessant, dass es mit dem VSME einen freiwilligen, deutlich schlankeren Standard gibt. Der hilft, die nötigen ESG-Daten für Kunden, Banken und Investoren bereitzustellen, ohne gleich das volle CSRD-Paket stemmen zu müssen.
Ein CSRD-Bericht muss aber klar strukturiert und prüfbar sein. Die wichtigsten Bausteine haben wir hier einmal vorbereitet. Da gibt es diesen Begriff von der doppelten Wesentlichkeit. Das ist eine Darstellung, wie sich die Geschäftstätigkeit auf Umwelt und Gesellschaft auswirkt. Und umgekehrt, wie Nachhaltigkeitsthemen das Unternehmen beeinflussen. Dann kommen wir zu den ESG- oder ESG-Themenfeldern. Da sind zum Beispiel die Umwelt einmal drin. Da sprechen wir von CO2-Emissionen, Energie, Ressourcen, Soziales, Arbeitsbedingungen, Diversität, Menschenrechte und Governance, Führung, Compliance oder auch Korruptionsvorwürfe. Dann haben wir noch Strategien und Ziele, wie Nachhaltigkeit in die Unternehmensstrategie integriert ist, inklusive Klimazielen und Transformationsplänen. Und zuletzt die Kennzahlen und Datenpunkte. Messbare Informationen nach den ESRS-Standards, zum Beispiel Scope 1 oder Scope 3 Emissionen, Energieverbrauch oder Anteil nachhaltiger Investitionen. Da ist jetzt nur die Frage, wie erfasse ich das überhaupt konkret?
Genau das ist die Frage, Tabea. Jetzt stell dir mal vor, wir wären eine große Spedition, europaweit unterwegs mit eigenen Lkw, Logistikzentren und Partnern auf der Schiene. Wie würde eigentlich unser Nachhaltigkeitsbericht nach CSRD aussehen?
Auch das ist eine hervorragende Frage, Christian. So ein Bericht startet erstmal mit einer Bestandsaufnahme. Wer sind wir? Was machen wir? Und vor allem, welche Nachhaltigkeitsthemen sind für uns und unsere Stakeholder wichtig? Das ist die berühmte doppelte Wesentlichkeitsanalyse.
Ganz genau. Und da würden wir wahrscheinlich herausfinden, am wichtigsten sind unsere CO2-Emissionen, der Energieverbrauch in unseren Lagern und Hubs, die Arbeitsbedingungen bei uns selbst, aber auch bei unseren Partnern, und natürlich das ganze Thema Compliance. Wenn wir dann auf die 3 ESG-Bereiche schauen, geht's los mit dem Buchstaben E. Und der steht für Environment, also die Umwelt. Da berichten wir, wie wir Emissionen erfassen, wie wir Routen optimieren, alternative Antriebe einsetzen und unsere Standorte nachhaltiger machen. Zum Beispiel durch Energieeffizienz oder erneuerbare Quellen.
Unter S, das ist Social, also Soziales, zeigen wir, wie wir für sichere und faire Arbeitsbedingungen sorgen. Also Lenk- und Ruhezeiten, Gesundheits- und Sicherheitsstandards, Weiterbildungen für Fahrerinnen und Fahrer und auch, wie wir uns um Vielfalt im Unternehmen kümmern. Und bei G, für Governance, geht es um Transparenz und Regeln, Compliance-Schulungen, faire Lieferketten und die Pflicht, deren Berichte testieren zu lassen, damit Kunden, Banken und Investoren auch wirklich Vertrauen in unsere Angaben haben.
Wenn das absolviert ist, legen wir zum Schluss noch unsere Ziele fest. Also, wo wollen wir in den nächsten Jahren hin? Wie intensiv wollen wir unsere Emissionen senken? Wie wollen wir soziale Standards ausbauen? Und wie verankern wir das Ganze in unserer Unternehmensstrategie? Es geht also um eine umfassende Datenerfassung. Doch wie erfasst man die Daten seriös? Welche Hilfestellung gibt es dabei?
Aber das lässt sich kaum in einer Kaffeerunde und mit einem Klemmbrett bewerkstelligen. Also ist die Frage, wie geht man ein solches Projekt pragmatisch an, ohne sich zu verzetteln?
Und zu dieser Frage begrüße ich jetzt unseren Experten Mirko Schädelbauer im Studio. Er ist CEO bei ShipZero, einem Unternehmen, das sich auf die Datenerfassung gemäß CSRD-Reporting für die Transportwirtschaft spezialisiert hat. Lieber Herr Schädelbauer, haben Sie vielen Dank, dass Sie Zeit für uns haben und uns das Projekt CSRD-Berichterstattung in der Logistik etwas genauer erläutern werden.
Sehr gern, moin und vielen Dank für die Einladung.
Gut, dann steigen wir gleich ein. Welche Schritte sollte aus Ihrer Sicht ein Geschäftsführer als erste gehen, um sicherzustellen, dass alle relevanten Emissions- und ESG-Daten vollständig erfasst werden?
Also ein Geschäftsführer sollte in dem Kontext ja zuallererst mal irgendwie klare Verantwortlichkeiten im Unternehmen festlegen, weil am Ende wird er oder sie das Thema selbst operativ bearbeiten. Und da gibt es dann so Fragen wie, wer erhebt eigentlich welche Daten im Unternehmen, in welcher Qualität liegen sie vor? Mit welchem Ziel werden sie aktuell erhoben oder verarbeitet? Und danach folgt dann normalerweise irgendwie eine Bestandsaufnahme. Das heißt, welche Daten liegen bereits strukturiert vor? Meistens sind das dann zum Beispiel Tankkarten oder Telematikdaten, Energiekosten. Und welche anderen Daten müssen eben nacherfasst werden in der strukturierten Art und Weise? Und welche müssen vielleicht auch mittelfristig in bestehende Systeme integriert werden. Wichtig ist dabei, dass das Ganze irgendwie an einem standardisierten Rahmen, wie zum Beispiel der ISO 14083 oder eben dem Black Framework angelehnt sind, damit die Daten nicht nur intern, sondern natürlich auch für andere Stakeholder, wie zum Beispiel Kunden, vergleichbar sind.
Okay, das klingt natürlich schon mal ziemlich aufwendig. Was hat es denn dann mit der Wesentlichkeitsanalyse auf sich? Ich glaube, das ist einer der Begriffe, der vor allem den kleineren und mittleren Speditionen am meisten Sorge bereitet.
Ja, das kann ich nur unterschreiben. Also bei der Wesentlichkeitsanalyse geht es ja im Kern darum, welche Themen sind für das Unternehmen eigentlich relevant? Also welche sind zum Beispiel finanziell relevant, welche sind gesellschaftlich relevant, welche sind ökologisch relevant? Und als Logistikunternehmen sollte man dafür dann entsprechend Workshops mit den Fachabteilungen machen, mit den relevantesten Stakeholdern, was auch wieder Kundenpartner sein können, weil dann eben schnell klar wird, ob zum Beispiel das Thema Energieeffizienz den höchsten Stellenwert hat oder eben auch sowas wie Arbeitsbedingungen, gerade wenn man natürlich im internationalen Umfeld unterwegs ist. Und abhängig vom Geschäftsmodell können da ganz unterschiedliche Sachen rauskommen. Subunternehmer können ein riesiges Thema sein, sowohl bei Emissionen als auch wieder bei so Themen wie Kosten oder Arbeitsbedingungen. Und wichtig ist eben, das Ganze nicht in so einem luftleeren Raum zu diskutieren, sondern sich wieder an den bestehenden EU-Leitlinien und den Logistikbranchenstandards dann zu orientieren.
Ja, okay, das scheint mir absolut notwendig zu sein, denn viele Speditionen haben ja Informationen in verschiedenen Systemen, Flottenmanagement, Personalwesen, Buchhaltung. Aber gibt es Hilfestellungen in Form von Software oder systematischer Herangehensweise, diese Daten auch wirklich strukturiert zusammenzuführen?
Ja, absolut. Also die Praxis ist ja ehrlicherweise oft so, dass Buchhaltung irgendwie ein System hat, HR ein System hat, Flottenmanagement ein System hat und das alles irgendwie voneinander getrennt ist. Sinnvoll ist ja eigentlich, diese Datenströme über eine zentrale Plattform am Ende zusammenzuführen, die Schnittstellen schafft und dabei dann auch die Informationen harmonisiert. Weil am Ende braucht man natürlich irgendwelche IDs, also Identifier, wie zum Beispiel Tournummern, Fahrzeugnummern, Kundennummern, über die dann alles sauber und automatisiert verarbeitet. Und technologisch ist das ja ehrlicherweise kein Hexenwerk mehr. Alle großen Cloud-Anbieter haben dafür Infrastruktur. Man muss es aber natürlich einmal strukturiert angehen, diese ganzen dazugehörigen Anforderungen aufzunehmen, Projektteam zusammenzustellen, potenziellen Dienstleister zur Unterstützung auszuwählen. Und dann am besten natürlich mit dem Buy-in aus der Geschäftsleitung wieder zum Erfolg zu führen. Also von alleine passiert es leider nicht. Wir haben aber sehr gute Erfahrungen damit, dass wenn die richtige Unterstützung intern da ist, dass es dann auch sehr gut funktioniert.
Okay, das klingt Das klingt schon mal vielversprechend. Das heißt also, gerade für kleinere Unternehmen könnte es sogar, die Berichterstattung ein Impuls dazu sein, vielleicht endlich mal über eine ausreichende Digitalisierung nachzudenken.
Und, genau, also das sehen wir ganz häufig. Das sehen wir ganz häufig, dass das Thema auch ein bisschen Eintrittstür sein kann, um Dinge, die sonst liegen bleiben würden, endlich mal anzugehen und dann auch richtig durchzuziehen.
Verstehe. Kommen wir noch zum anderen wichtigen Punkt der CSRD-Berichterstattung, die Scope 1, 2 und 3 Emissionen in der Logistik. Wie kann jetzt, sagen wir, ein kleineres oder mittleres Unternehmen da systematisch vorgehen, um die sauber zu erfassen?
Also Scope 1 und 2 sind meistens ja recht einfach messbar. Also es sind irgendwie Verbrauch, also Kraftstoff, Strom, Wärme, das hat man meistens ganz gut unter Kontrolle. Interessant oder herausfordernd wird es dann eben in Scope 3, also den eingekauften Transportleistungen, wo es meistens einfach an Transparenz fehlt, sowohl aus Sicht der Transporteinkäufer als auch aus Sicht derjenigen, die sie am Ende durchführen. Also ein Transporteinkäufer kann in dem Sinne natürlich sowohl ein klassischer Verlader sein, aber auch ein LSP, der zum Beispiel ganz viele Subunternehmer beschäftigt. Und genau, also wir gehen methodisch gesehen bewusst sehr granular vor zum Beispiel. Das heißt, statt pauschal mit Standardfaktoren zu rechnen, erfassen wir Emissionen dann immer auf Sendungsebene. Das heißt, wir verknüpfen reale Transportdaten mit bestehenden Emissionsfaktoren, die dann zum Verkehrsträger und zur tatsächlichen Transportkette passen. Also so lassen sich dann auch sehr komplexe multimodale Netzwerke abbilden. Und der Vorteil ist natürlich, dass Unternehmen nicht nur ihren Gesamtfootprint sehen. Das wäre ja irgendwie schön und gut, aber man will es ja runterbrechen. Das heißt, ihre Emissionen können dann auch jederzeit auf Kunden oder auf Produkte ausgewiesen werden. Und gleichzeitig ermöglicht das dann, den Kunden sehr konkret zu steuern. Ne?
Verstehe. Das klingt so, als würde das auch bei den ja schon öfter angesprochenen kleinen und mittleren Unternehmen wirklich sehr, sehr hilfreich sein, wenn sie diese Unterstützung erfahren. Dazu nochmal konkret, welche Rollen und Abteilungen sollte ein Geschäftsführer in ein internes Projektteam für CSRD-Reporting einbinden, damit das Thema nicht nur nebenbei läuft?
Also es darf natürlich nicht ein Nebenbei-Projekt in dem Sinne sein, weil dann versandet es meistens. Also ich würde persönlich empfehlen, dass Geschäftsführung auf jeden Fall dabei sein muss, im Sinne der Priorisierung und auch um sozusagen Sponsor von so einem Projekt zu sein. Und dann braucht es ganz klassisch Finance für Reporting-Themen, IT für Datenanbindungen, Fuhrparkmanagement oder Operations für so Themen wie Primärdaten. Und wenn man dann noch weiterdenkt als das Emissionsreporting für CSRD komplett, dann natürlich HR für soziale Indikatoren und dann Nachhaltigkeit oder Qualitätssicherung, je nachdem die Teams heißen, die Unternehmen ja auch sehr unterschiedlich. Und on top dann ein Projektleiter, der auch wirklich ein Mandat hat, Dinge zu ändern. Ja, sonst kommt das Tagesgeschäft meist schneller, als man sich umschauen kann. Und das Thema an sich ist ja kein Selbstzweck, sondern man kann halt auf dem Weg auch sehr viele Effizienzen heben, wie zum Beispiel generell das Reporting weiter automatisieren, Granularität erhöhen. Also genau das, was wir vorhin schon hatten, dass man eben das Thema nimmt, um damit auch weitere Potenziale aufzuschließen.
Ja, ich denke auch, die Einsicht, die muss eigentlich zugrunde liegen, damit so ein Projekt erfolgreich umgesetzt wird. Und ab wann halten Sie es für sinnvoll, externe Partner einzubeziehen? Gibt es da aus Ihrer Erfahrung eine Größenordnung, also Größe des Unternehmens, oder wann würden Sie dazu raten?
Ja, also da hängt es erstmal ein bisschen davon ab, was für externe Partner gemeint sind. Ich glaube, das ist auch je Größenordnung von Unternehmen unterschiedliche Partner braucht. Ne? Also manche Unternehmen sind von der Größe her so, dass sie zum Beispiel gar keine große eigene IT haben. Dann braucht es natürlich da auf dem Level schon Dienstleister. Bei den sehr, sehr großen braucht es dann vielleicht genau in der Schnittstelle CSRD, Daten, Logistik externes Know-how. Wenn man so ein bisschen um Technologiepartner schaut, dann geht es natürlich auch um Telematiksysteme zum Beispiel, die Partner sind, die aber normalerweise auf Standardschnittstellen direkt anbieten, die man dann anbinden kann. Und auch Transportmanagementsysteme, jedenfalls die modernen, haben eigentlich standardisierte Schnittstellen, über die man die Daten ohne großen Zusatzaufwand extrahieren kann. Und wenn eines von beiden nicht der Fall ist, dann sollte man die Systeme wahrscheinlich einmal überdenken, unabhängig vom Thema Nachhaltigkeit. Und genau, als letzten Punkt vielleicht noch das Thema Validierung, Auditierung. Da sind externe Partner natürlich insofern wichtig, dass sie auch Best Practices aus anderen Branchen einbringen können und Vergleichswerte, mit denen man erfahrungsgemäß wirklich bares Geld im Prüfungsprozess sparen kann. Ne? Weil wenn es sich im Prüfungsprozess ewig hinzieht, dann stehen natürlich auch große Kosten. Wichtig ist da dann, dass sie frühzeitig eingebunden werden, damit die Chance besteht, dann auch noch so kleinere Quick Wins direkt vor einem Audit auch schon umzusetzen.
Genau, Audit meinen Sie, dass quasi ein Wirtschaftsprüfer den Bericht testieren muss, bevor er dann eingereicht wird. Ist das richtig?
Genau, das ist richtig. Und da gilt eigentlich auch das gleiche Prinzip wie bei Finanzdaten. Also, dass jeder Wert irgendwie nachvollziehbar sein muss, dokumentiert sein muss und man sich eben schon früh Gedanken machen muss, wie man diese Pfade der Daten, also wo kommen die Daten rein und was ist dann das Ergebnis, irgendwie transparent und sauber nachweisen kann. Da kann man entweder sowas machen wie interne Probeaudits, um schon mal zu sehen, wo es noch Lücken gibt. Und ja, in der Praxis ist es dann so, dass unsere Kunden zum Beispiel den Datenfluss bis in die ShiftZero-Plattform ihrem Auditor nachweisen müssen und ab da für den Emissionskalkulationsprozess, den Allokationsprozess auf Kunden, Transportabschnitte, Sendungen, da ist dann unser Tool so zertifiziert, dass für diesen recht komplexen und zentralen Teil eigentlich nur noch sehr, sehr wenig Aufwand anfällt.
Verstehe. Das heißt, Sie halten auch für Ihre Kunden ein Tool vor, das in all diesen Prozessen, die da zu unternehmen sind, unterstützt, Daten sammelt und dann letztlich zu validen Berichtsergebnissen führt.
Für den CO2-Teil des Ganzen. Also wir sind nicht im HR-Bereich beispielsweise unterwegs und auch nicht im Bereich finanzieller Nachhaltigkeit, was ja am Ende auch ein Teil des Ganzen ist. Alles rund um das Thema Carbon Accounting in dem Fall.
Ja, verstehe. Aus Ihrer Sicht nochmal, also ein Geschäftsführer sollte schon hundertprozentig hinter der Maßnahme stehen. Wie wird er denn nach Ihrer Erfahrung mit Ihren Kunden schlussendlich profitieren davon, wenn er sich dazu entschließt, CSRD-Bericht abzugeben?
Ja, das spielt ja ein bisschen da rein, aus welcher Perspektive man das ganze Thema sich anschaut. Ne? Wenn man es einfach nur als das muss getan werden anschaut, dann profitiert man wahrscheinlich nicht so sehr davon. Dann ist es irgendwie eine reine Kostenstelle und macht keinen Spaß. Wenn man es aber eben nutzt, um Effizienzpotenziale zu heben, um auch beispielsweise nachweisbar grüne Fachprodukte anzubieten, dann kann es ja zu einem echten Wettbewerbsvorteil werden. Also jetzt Emissionsdaten in dem Fall pauschal zu berechnen, bringt halt nicht viel. Das ist in etwa so wertvoll, wie wenn man sein eigenes Unternehmen nur auf Basis von pauschalen Annahmen von Kosten steuern würde. Also das macht kein Mensch. Aber ich glaube, diese Erkenntnis ist im Bereich Emissionsreporting und Accounting noch nicht so da. Da verlässt man sich immer noch so auf ganz grobe Annahmen. Und wenn diese Granularität halt mal geschaffen ist, dann gehen viele Kunden auch immer tiefer rein und bieten zum Beispiel Themen wie Book and Claim an, was jetzt bei uns aktuell sehr, sehr zentral ist, um ihre Einsparungen, zum Beispiel durch alternative Kraftstoffe oder Elektrifizierung, dann halt direkt am Markt auch monetarisieren zu können. Also dann ist es auch nicht mehr diese lästige Pflicht, sondern man kann daraus einen Wettbewerbsvorteil machen.
Ich denke, das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort, wie Sie es gerade formuliert haben, dass man im Prinzip die Berichtspflicht gar nicht als Geißel aus Brüssel empfinden muss, sondern eher sogar darin eine Chance sieht, sein Unternehmen nach vorne zu entwickeln. In diesem Sinne sage ich Ihnen ganz herzlich Danke für die wertvollen Einblicke in dieses wirklich sehr komplizierte Thema und wünsche Ihnen auf diesem Weg noch einen schönen Tag und nochmals herzlichen Dank für Ihre Zeit.
Sehr gerne, danke gleichfalls.
Vielen Dank auch von meiner Seite und natürlich auch vielen Dank an unsere Zuhörer. Und hiermit beenden wir diese Podcast-Folge und hoffen, Sie haben einige Einblicke gewinnen können. Sollten Sie Fragen oder Feedback haben, können Sie uns unter der E-Mail-Adresse erreichen, die Sie in den Shownotes finden. Ansonsten würden wir uns sehr freuen, wenn Sie uns bewerten würden, und zwar auf Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer Sie uns hören. Und damit bleibt mir nichts anderes mehr zu wünschen als eine CSRD-freundliche, allzeit gute Fahrt.